ging es um Christsein im Spannungsfeld der Erwartungen. Und Erwartungen, wie gesagt, jeder Mensch uns hat Erwartungen, wenn wir ehrlich sind, vor uns selbst, manchmal nicht unbedingt bewusst, aber doch, wir haben Erwartungen. Ob Erwartungen an den Ehepartner, Erwartungen in ganz unterschiedliche Richtungen, sogar Erwartungen an Gott. Und Erwartungen, damit meine ich auch, wir haben Vorstellungen, Wünsche, Ziele, all das und auch in unterschiedliche Bereiche. Ob das Familie ist, habe ich Erwartungen, was soll kommen oder arbeitsplatzmäßig, Ausbildung und. Das Problem ist aber oft, dass wir mit diesen Erwartungen sozusagen hinterm Berg halten. Das heißt, wer redet über seine Erwartungen? Und ich habe in der letzten Woche schon gesagt, es ist leider so, dass die Erwartungen nicht im Display stehen. Das heißt, man sieht mir meine Erwartungen nicht an und umgekehrt natürlich, ich sehe eure in gleicher Weise eben halt auch nicht. Und dann passiert es, dass Erwartungen, die da sind, enttäuscht werden. Sie sind unausgesprochen geblieben vielleicht. Deswegen unwahrscheinlich wichtig für uns zu lernen, meine Erwartungen in Worte zu fassen. Dann kann der andere auch direkt darauf reagieren. Dann kann man sagen, ja, das ist realistisch, das ist, passt nicht, geht gar nicht. Und Jesus hat, so habe ich es in der vergangenen Woche aus Markus 10, zwei kurze Abschnitte ja genommen, Jesus hat seine Jünger und auch einen blinden Bettler gefragt, was soll ich oder was kann ich für dich tun? Das heißt, er hat das versucht auf den Punkt zu bringen. Genau das, dass das in Worte gefasst wird. Welche Erwartungen sind da? Und das für mich Spannende daran ist, zu erleben oder da sozusagen über die Schulter gucken zu können, zu sagen, wie geht Jesus mit diesen Erwartungen um? Bei den Jüngern, er hat sie enttäuscht. Ihre Erwartung, die war in eine verkehrte Richtung unterwegs. Also ging es nicht, dass wir sie haben wollten. Und bei dem Bettler, es war gut, dass er es ausgesprochen hat. Was willst du? Und Jesus hat es getan. Also auch das unwahrscheinlich wichtig, dass manchmal nicht alles, was wir erwarten, trifft ein. Und doch ist es gut, das ausgesprochen zu haben. Heute möchte ich weitergehen. Und zwar dieses Spannungsfeld in die Gemeinde mit hineinzunehmen. Denn wir haben dieses Spannungsfeld in der Gemeinde. Ganz simpel, ganz einfach. Und ich habe so ein paar Spannungsfelder einfach mal mitgebracht. Musik. Musik im Gottesdienst. Vielleicht denken wir, Moment, Erwartungen, ja, aber das sind Vorstellungen und manches ist unterschwellig da. Also, alte oder neue Lieder oder Englisch oder Deutsch, einfach oder wiederholt, Erwartungen und dann viel Spaß, ihr Gottesdienstleiter, seht mal zu, an welcher Stelle ihr euch in die Nesseln setzt. Hurra! Oder Thema Gebet, persönliches Gebet, sollen wir Gebetsgemeinschaften halten? Oder reicht es, wenn wir so Vorbeter haben, am besten noch Berufsvorbeter, die stellen sich vorne hin, oder funktionelle Vorbeter. Auch das, Erwartung wird enttäuscht, trifft, passt. Besuch von Gemeindeveranstaltungen. Auch da, ist das nur eigentlich freiwillig oder muss ich dahin? Darf ich? Ist es ein Angebot, eins unter vielen? Regelmäßig oder spontan, je nachdem, wie es passt. Oder wenn es nichts Besseres gibt, dann kann ich ja noch. Ich versuche das so ein bisschen auch provokativ, das ein oder andere Mal. Aber wenn es etwas zum Klingen bringt, dann bin ich ganz froh und dankbar, ja, wenn es mal was trifft. Oder Thema Mitgliedschaft. Ist das überhaupt notwendig? Mitgliedschaft? Das reicht doch. Ich bin Christ und naja, aber jetzt irgendwo Teil des Körpers mit meinen Gaben zu sein, so wie Paulus das beschreibt. Ist das jetzt notwendig oder ist es beliebig? Oder Gemeinschaft. Auf der einen Seite versuchen wir, Gemeinschaft zu leben und doch auf der anderen Seite versuchen wir auch jeder so seins zu machen. Ich bin ein Individuum mit meinen Vorstellungen, mit meinen Bedürfnissen. Wie gehe ich damit um? Also gehöre ich dazu oder laufe ich nur mit? Oder ein weiteres Thema, ganz einfach, ich habe jetzt das Stichwort Bibel genommen. Wer hat denn das Sagen? Hat Gott wirklich das Sagen? Ist sein Wort wirklich Richtschnur oder ist das nur so etwas wie eine unverbindliche Empfehlung? Ich lese das und wenn es mir passt, ist gut. Und wenn es mir nicht passt, naja gut, schön, dass wir drüber geredet haben. So. oder genauso bei den Generationen, jung und alt, haben wir uns im vergangenen Jahr einige Male mit beschäftigt und ist auch noch nicht am Ende. Wer bestimmt denn? Die Erfahrenen, die Älteren oder die jungen Dynamischen? Ist das überhaupt ein Entweder-Oder? Überall sind Erwartungen mit verknüpft. Die einen an die anderen und die anderen an die einen. Und manchmal auch besetzt mit vielleicht auch Ängsten. Das ist so längst nicht flächendeckend. Und das Spannende war für mich dann einfach auch mal festzustellen, hey, in der Bibel, da gibt es auch ganz, ganz viele solcher Spannungsfelder mit Erwartungen. Weil die Gemeinden zum Teil in sich selber spannend waren. Da gibt es die Juden und Heiden in einer Gemeinde. Die Juden haben Erwartungen, was die Heiden anbelangt. Und die Heiden haben Erwartungen, was die Juden, Christen, wäre es ja eigentlich richtig, in beide Richtungen. Also mit ihrer unterschiedlichen Prägung, mit ihrer unterschiedlichen Erwartung. Oder Männer und Frauen. Da sind wir heute ein Stück weiter, noch links nicht am Ende der Fahnenstange. Aber damals durch diese Freiheit durch Jesus Christus, da kam ja auch so etwas wie eine Emanzipationsbestrebung rein in die Gemeinden. Also, was dürfen die Männer, was ist von den Männern zu erwarten? Und ja, was von den Frauen in gleicher Weise? Oder Sklaven und Freie, auch das, damals Brisanz drin. Wie gehen die miteinander um? Beides Christen und jetzt in einer Gemeinde? Welche Erwartungen? Ihr merkt, und nicht zuletzt Starke und Schwache. So als Schlagwort. Die einen, die sagen, ich glaube an Jesus Christus und damit bin ich frei zu tun und zu lassen. Und die anderen, die in ihrem Gewissen etwas enger sind, die dann sagen, ja, nee, Moment, also das geht nicht und das geht nicht. Und das sollte man besser auch lassen, so ein Stück Selbstschutz. Also, ihr merkt, hier sind ganz viele Spannungen drin, hier sind Erwartungen drin. Hier sind eigene Prägungen, Lebensstile, all das kommt zusammen. Und vielleicht hat uns das ja so auch an der einen oder anderen Stelle so gesagt, ja, wo finde ich mich ja eigentlich wieder? Oder noch vielleicht herausfordernder, wie gewichte ich denn das eine oder andere? Weil es löst bei mir doch etwas aus, wenn ich mich auf diese Thematik einlasse. Also Gemeinde im Spannungsfeld der Erwartungen. Und ich habe dazu, das war für mich dann selber auch letzten Sonntag noch nicht klar, dass dieser Textabschnitt uns heute begleiten würde. Aber mich hat er eingeholt und ich nehme euch da mal einmal mit hinein. Ihr könnt mitlesen und ich lese das auch mal so schräg von der Seite, dann weiß ich, wo ich weiterschalten kann. Haltet Gemeinschaft mit denen, die einen schwachen Glauben haben. Streitet nicht mit ihnen über unterschiedliche Auffassungen. Die einen sind überzeugt, dass ihr Glaube ihnen erlaubt, alles zu essen. Die anderen haben Angst, sich zu versündigen und essen lieber nur Pflanzenkost. Niemand sollte deswegen auf die verächtlich herabschauen, die bestimmte Speisen meiden. Diese wiederum dürfen niemanden verurteilen, weil er alles isst. Denn Gott hat jeden einzelnen von ihnen in seine Gemeinschaft aufgenommen. Du bist nicht der Herr des anderen. Mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen? Ob er im Glauben standfest bleibt oder ob er fällt, ist eine Sache zwischen ihm und Gott, seinem Herrn. Und er wird im Glauben festbleiben, denn der Herr hält ihn. Für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Für andere wieder sind alle Tage gleich. Jeder soll so leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Wer nämlich bestimmte Tage als heilig achtet, der will damit Gott, den Herrn, ehren. Und wer alles ohne Unterschied isst, der ehrt Gott auch, denn im Gebet dankt er ihm für das Essen. Meidet aber jemand bestimmte Speisen, dann tut er es aus Liebe zu Gott. Und auch er dankt Gott im Gebet und erweist ihm dadurch die Ehre. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Leben wir, dann leben wir für den Herrn. Und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und zu neuem Leben auferstanden, um der Herr der Toten und der Lebenden zu sein. Mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Denn der Heiligen Schrift steht, So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Jeder von uns wird also für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in seinem Glauben verunsichern oder ihn gar zu Fall bringen. Spannender Text, spannende Situation damals in Rom. Und ich möchte versuchen, so diesen Spannungsbogen auch ein Stück zu beschreiben. Die Weltstadt Rom ist ja an und für sich schon Herausforderung genug. Eine Weltstadt mit einem bunten Gemisch. Da sind Römer, Griechen, Ägypter, Orientalen, Juden, Heiden, verschiedene Volksschichten, also sprich Sklaven, Freigelassene, Freie, ebenso mancherlei Rassen. Und das wäre irgendwo auch ja, unerwartet, wenn das nicht auch abfärben würde, natürlich auf die Christen, also auf die Gemeinde. Weil Gemeinde ist immer so ein Stück Spiegelbild auch dessen, was sich vor Ort vorfindet. Können wir auch überlegen, was bedeutet das für uns als Gemeinde hier bewusst in Schwelm? Und so haben die Christen in der römischen Gemeinde zwar alle den gleichen Glauben, also den gleichen Herrn. Und dann kommt ein dickes, fettes Aber. Sie haben nicht alle die gleiche Lebensweise, nicht alle die gleiche Anschauung, nicht alle die gleichen Erwartungen. Und dann prallt es eben aufeinander. Es kommt zu Spannungen in der Auseinandersetzung im Blick eigentlich auf zwei Fragen. Ganz einfach für uns. Das sind nicht unsere Fragen, glaube ich. Und doch, sie machen noch etwas deutlich. Welche Speisen darf denn ein Christ essen? Damals gab es in Rom, wie in anderen Städten auch, viel Fleisch zu kaufen. Das war ja den anderen Göttern und Götzen geopfert. Und die einen haben gesagt, das ist mir doch in dem Sinne egal. Mein Herr ist Gott und alles, was von Gott herkommt, ist eine gute Gabe. Es ist seins. Ich kann es essen. Und der andere sagt, nein, das ist unrein, weil das hat eine andere Richtung. Also lasse ich die Finger davon. Also darf ich das essen oder nicht? Und die Spannung ist natürlich, wenn man es von dem anderen jeweils verurteilt. Der eine ist ein liberaler Sack, weil er alles mitmacht. Und der andere, der ist gesetzlich bis hinten gegen, weil er unfrei bleibt. Wo ist denn nun die Freiheit? Und genauso, mit den Feiertagen ist ganz ähnlich. Muss ich als Christ und darf ich als Christ den Sabbat noch heiligen? Ist das noch der Tag oder ist es der Sonntag? Wie verhalte ich mich mit diesen Feiertagen? Gilt das für mich? Und in der damaligen Gesellschaft, da kannte man keine religiös motivierten Feiertage. Das war nicht das Ding. Also man konnte ganz schnell sozusagen als faul abgestempelt werden, wenn man sagt, da arbeite ich nicht. Das geht nicht. Und dann die Christen möglicherweise dann noch mit judenchristlichem Hintergrund zwei Tage vielleicht. Ihr merkt, es war ein bisschen unübersichtlich in dem Sinne. Und dann geschieht eben halt das, was eigentlich nicht passieren soll. Sie fangen an, gegeneinander zu sein. Nicht füreinander. Da kommt so ein Geschmäckle rein. Eine Spannung hinein. Und die Schwachen kritisieren die Starken, die anderen. Und dann wird das eben, das ganze Christsein wird dran aufgehängt. Als Christ, wenn du das machst, dann stimmt was bei dir nicht. Klär deine Beziehung zu Gott. Wir kennen das in allerhand Abwandlungen durch die Kirchengeschichte hindurch. Ein Christ geht nicht ins Kino. Ein Christ macht dies nicht. Tanzen ist nicht erlaubt und. Ich glaube, wir würden heute noch manche Dinge nennen können, die in diese Richtung passen. Also es droht der Gemeinde in Rom ein Riss. Vor uns sind Lappalien. Aber es war wirklich ein Riss, der hier durchlaufen könnte. Also, und das Ganze macht dann nämlich auch etwas deutlich für uns. Wo geht es um eine Frömmigkeitspraxis? Wo geht es um einen Lebensstil? Oder wo geht es wirklich ums Eingemachte? Also sprich, um das, was für uns das Zentrum unseres Glaubens und Lebens anbelangt. Wo geht es um das Evangelium als solches? Und wo steht das auf dem Spiel? Wo ist das Geschmackssache, sage ich mal, und wo ist das Eigentliche? Und bei Geschmäckern, das wissen wir, da kann man trefflich in ganz breit aufgestellt sein, ganz unterschiedlich denken und meinen. Persönlicher Lebensstil, meine Sicht. Ich habe schon manches Mal gesagt, jeder hat ein Recht auf meine Sicht, das wäre immer einfach. Nur so genormt sind wir nicht. Und also das haut nicht hin. Und wenn das dann dazu führt, dass da Be- und Verurteilung bei herauskommen, dann haben wir Sand im Getriebe. Dann geht es los und wir haben eben nicht dieses Recht. Und das heißt, hier blinkt für mich sozusagen Gefahr auf. Wir stehen in Gefahr, dass jeder sich selbst mit seinen Überzeugungen, mit seinen Prinzipien, mit seinen Erwartungen, dass wir uns zum Maßstab für alle anderen machen. Ich bin die Norm und wenn alle sich nach mir verhalten, klappt das. Nur das ist schon im Neuen Testament nie Gemeinde gewesen. Es hat nie funktioniert. Und deshalb muss auch immer wieder zur Einheit, zur Einigkeit gemahnt werden, weil es kein Selbstgänger ist. Also es geht weder darum, dass jeder sein Christsein, seine Nachfolge nach seiner Fasson lebt. Du machst deins und du deins und du deins und du deins. Jeder für sich. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass wir einen Verhaltenskodex aufstellen für alle. Wir wollen es immer einfach haben. So, je einfacher, treffender, übersichtlicher das ist, klar, dann kann ich sagen, mache ich mit oder nicht. Sondern das bleibt in dieser Spannung. Und das finde ich unwahrscheinlich, diese Spannung auch auszuhalten. Also nicht nur wahrzunehmen, auch auszuhalten miteinander. Und das, was Paulus hier beschreibt in Römer 14, er möchte uns zu einer Grundhaltung führen. Einer Grundhaltung. Das heißt, was machen wir eben halt mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen, Erwartungen und was da alles mit reinspielt? Wie können wir vielleicht Spannungen abbauen? Ja, aber wie können wir sie aushalten oder... Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Vielleicht können wir sogar manche Spannungen fruchtbar machen. Dieses nicht entweder oder zu denken, sondern ich nehme es mal am Jung und Alt, jeder hat etwas dazu beizutragen. Nicht zu sagen, die haben Recht oder die haben Recht, sondern zu sagen, da können wir etwas voneinander, miteinander lernen, gestalten, einüben. Das kommt dem Ganzen zugute. Also, Paulus beschreitet einen Weg. Zwar ist die Rede hier von Starken und Schwachen, aber nicht im Sinne einer Wertung, einer Negativwertung, sondern er stellt hier etwas nebeneinander. Er möchte, dass jeder bei sich selber ansetzt und sagt, prüf du dein Herz. Du bist für dich selber erst einmal verantwortlich. Du werd dir deiner Meinung gewiss, das, was ich letzte Woche gesagt habe, zu sagen, werde dir dessen bewusst, was du erwartest, wie du tickst, wie du denkst, was du dir wünschst, all das. Und frag, ob das von Gott her gut ist und bleib. Das ist so das, was hier so auch drin zutage tritt. Und ich finde das fast spannend. Ich wollte das eigentlich am liebsten weglassen. Bleib bei deiner Meinung. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Aber das hängt eng mit dem zusammen, was ich jetzt hier mit auflisten möchte, dieses, du hast eine persönliche Verantwortung für deine Meinung vor Gott. Und wenn du fragst Gott, wie siehst du das, dann darf ich auch bei meiner Meinung bleiben. Und ich muss dich sofort ergänzen und du auch bei deiner. Und dann haben wir eine Meinung wirklich so neben die andere gestellt, ohne dass das jetzt darauf ankommt, zu sagen, so, da an der Stelle müssen wir es sofort auflösen. Nein. Sondern all das passiert im Aufblick auf Jesus Christus und die für mich so ein ganz toller Hinweis ist die Dankbarkeit. Das kam beim Essen zum Tragen, zu sagen, wenn du dafür danken kannst, für dein Essen, dann genieß es doch bitte schön. Ihr habt eben so erzählt, was ihr genossen habt. Es ist einfach, es wäre schlimm, wenn man da mit schlechtem Gewissen, darf ich das essen? Darf ich das nicht essen? Und wenn ich merke mir, ich kann es nicht genießen. Ich habe es vor Jahren gehabt mit einer Musik-CD, wo ich zu gelesen hatte, dass da unterschwellig Texte drauf gesprochen wurden. Und wo ich merkte, ich kann das nicht frei, gerne hören. Ich habe die zurückgegeben. Ich habe gesagt, das geht nicht. Da bin ich nicht dankbar für. Nicht mit Genuss, nicht frei. Ein anderer hat gesagt, interessiert mich das vielleicht, die Bohne? Oder wenn ich es kopiert hätte und jemandem in die Hand gedrückt hätte, der hat gesagt, das ist Musik, das ist schön, gefällt mir. Wenn es der Musikstil denn gewesen wäre. Also diese Dankbarkeit Gott gegenüber. Dankbar etwas genießen zu können, dankbar dafür sein zu dürfen, dankbar für ein altes Lied zu sein, dankbar für ein englisches Lied zu sein, zum Beispiel. Einfach mal, um das so mit festzumachen. Und das ist eigentlich der Kern dessen, wo Paulus seinen Finger drauflegt. Er sagt, das, was ihr macht, das tut ihr für den Herrn. Wir leben für den Herrn, wir sterben für den Herrn. Das heißt, das ist die Richtung. Das ist dieser Aufblick zu Gott und zu sagen, so für dich und nicht gegen andere, sondern aus Liebe zu Jesus Christus etwas zu tun oder zu lassen. Dann zu merken, so, das ist das. Und nicht, um dagegen zu sein, das, was ich hier so dokumentiere auf meiner Krawatte, ich bin dagegen, aus Prinzip, weil ich dagegen sein muss, weil ich oppositioneller bin. Nein, dieses für den Herrn zu arbeiten, für den Herrn in der Gemeinde mitzuwirken. Nicht, weil da eine Lücke ist. Für den Herrn, das ist die Frage der Motivation. Für Paulus ist es entscheidend, dass beide, die Schwachen wie auch die Starken, dem Herrn gehören. Gehören. Wir sind Eigentum. Das wird ja bei der Taufe immer ganz deutlich, das ausgesprochen. Und dann schreibt Paulus das zum Beispiel an die Kolosser. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut. Und das ist ein ganz wichtiger Maßstab. Wenn ich nicht sage, das tue ich gerne für den Herrn, ich habe den Mut zu sagen, dann lass es bitte schön bleiben. Dann ist es nicht echt. Dann kommt hier etwas rein an Geschmäckle, was nicht gut ist. Und das hat dann nichts mit Modeerscheinungen zu tun, nicht mit dem Alter, nicht mit Steckenpferden oder mit anderen Bequemlichkeiten. Weil es letztlich darum geht, dass unser ganzes Leben und Sterben wirklich, dass wir all das Jesus verdanken. Dass es diese Zuordnung, diese Blickrichtung hat. Dass er über alle Bereiche unseres Lebens Herr sein will. Und Herr ist. Also es kommt auf unsere Zugehörigkeit an. Keiner lebt für sich selber. Für seine eigenen Interessen. Für seine eigenen Ziele. Wiewohl, wenn ich mir das heute so angucke, gesellschaftlich, dann würde ich das nicht unbedingt so in den Raum stellen können, weil ich den Eindruck habe, doch, meine Ziele, das, was ich will, das entscheide ich. Da lasse ich mich nicht reinreden. Und nicht zuletzt, das sagt Paulus den Christen in Rom, Leute, jeder von euch steht in eigener Verantwortung vor Gott. Das heißt, ich muss nicht Verantwortung für meine Frau übernehmen, nicht Verantwortung für jeden Einzelnen, nicht Verantwortung für meine Kinder. So schwer es einem fällt, an der einen oder anderen Stelle stillzuhalten oder in der Gemeinde zu sagen, nein, du bist verantwortlich für dein Leben. Du bist verantwortlich für das, was du tust. Du bist verantwortlich für das, was du nicht tust. Und damit bist du voll ausgelastet. Das reicht. Und wenn man das so versucht zusammenzubekommen, ich glaube, dann habe ich eine gute Grundhaltung, wie die für das Miteinander einfach fruchtbar werden kann. Jetzt könnte ich sagen, ja gut, Theorie, Praxis kommt auch. Und hat Paulus hier für mich auch mit drin. Also das heißt, aus dieser Grundhaltung der Dankbarkeit, aus dieser Grundhaltung einer persönlichen Verantwortung vor Gott, das ist für mich so wie eine, ja, ich nenne es mal eine Tür. Eine Tür, die für ein Miteinander geöffnet werden kann. Wir sind verschieden. Ja, wir haben unterschiedliche Erwartungen, Ansichten und. Ja, ganz klar. Aber wir haben auch alle den gleichen Herrn. Und das kriegt man zusammen. Wenn das in der Praxis gelingt, Christen können paradoxerweise aneinander festhalten, auch wenn sie unterschiedliche Wege gehen. Das ist irgendwie kurios. Wir stellen es immer wieder fest, mit so vielen unterschiedlichen Leuten in einer Gemeinde drin zu sein, wir würden uns doch sonst gar nicht kennen bei dieser Unterschiedlichkeit. Es würde uns doch sonst zerreißen geradezu. Die Fliehkräfte sind eigentlich riesig. Das muss uns eigentlich als Gemeinden auseinanderreißen. Das heißt, es braucht eine größere Kraft von außen, um uns beisammen zu halten. Und das ist diese Kraft Jesu Christi. Das ist die Auferstehungskraft. Das ist die belebende Kraft des Heiligen Geistes Gottes. All das gehört hier mit hinein. Also die Praxis, wo ein Paulus uns dahin verweist, dass wir Grenzen in unserer persönlichen Freiheit haben. Grenzen insofern, dass es ein Unterschied ist zwischen meiner persönlichen Freiheit und einer christlichen Freiheit. Das ist nämlich dann der Maßstab, zu sagen, ich nehme Rücksicht auf dich. Ich bin vielleicht frei, das zu tun, frei, das zu essen, frei, das nicht zu essen, frei, diesen Tag für wichtig zu achten, frei, das oder das zu tun. Was macht das eigentlich mit dir? Wie kommst du da eigentlich mit klar? Und wenn das zum Anstoß wird, dann eben halt auch sagen zu können, hallo, muss ich das dann durchsetzen mit aller Gewalt? Oder kann ich sagen, aus Liebe zu dir, aus Respekt, aus Rücksicht, verzichte ich auf das eine oder andere? Rücksichtnahme. Ein ganz hohes Gut in der Gemeinde, eben nicht Ellenbogen. Im Entweder-Oder-Denken wird vergessen, dass Gott beide Seiten angenommen hat. Oder alle drei oder alle vier. Es sind ja oft nicht nur eine oder zwei. Und wenn wir dann merken, dass uns von Gottes Seite ganz viel Gnade, ganz viel Liebe, ganz viel Barmherzigkeit entgegenkommt, streich das doch einmal raus aus der Beziehung Gottes zu dir. Dann haben wir keine Luft zum Atmen. Ich brauche Gnade von Gott an jedem Tag, weil ohne seine Gnade, ich habe sie nicht verdient, ich schaffe es nicht. Gottes Liebe ist genauso unverdient, nicht weil ich so liebenswert bin, überhaupt nicht. Und Barmherzigkeit, ich erlebe das von Gott, dass Gott mir doch nachgeht und dass Gott trotz meiner Fehler Erbarmen mit mir hat. Und wenn ich das in die Praxis umsetze, gnädig anderen gegenüber zu sein, nein, ich muss mich verbessern, das zu lernen, weil ich kann auch unwahrscheinlich ungnädig sein. Und dann werde ich hart, dann werde ich ungerecht. Oder mit Liebe zu begegnen. Jemandem das zum x-ten Mal etwas zu erklären. Nicht lauter, nicht schneller, nicht energischer, liebevoll. Ich guck dich jetzt an, ganz bewusst. Na, wenn es zum x-ten Mal mit dem Handy nicht geklappt hat oder zum x-ten Mal da etwas unverständlich war. Mich hinterfragt das. Barmherzig zu bleiben, zu sein, zu lernen. Und nicht, das gilt eben nicht nur für die Christen in Rom, in Ephesus, sondern das gilt für die Christen in Schwelm in gleicher Weise. Es geht um das Miteinander. Es geht um Einheit. Einheit der Gemeinde. Es geht nicht um Sieg oder Niederlage. Das kommt von uns oft hinein. Dass wir rangeln um Position, um ein Recht haben. Es geht darum, dass wir einander annehmen, einander wertschätzen, einander respektieren, einander ja, helfen und korrigieren. Auch das gehört mit dazu. Und ein Stichwort, was ich glaube, das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Nee, dann lasse ich das mal. Aber das habe ich hinterher, es ging mir hinterher noch durch den Kopf, dass wir auch uns aneinander reiben können und dürfen in der Gemeinde. Das haben wir auch im Ältestenkreis. Wenn wir miteinander ringen, würden wir vielleicht sagen, mit den Diakonen auch zusammen. Ja, auch das gehört dazu. Und dann ringen wir um eine Einheit und dann kommt es auch dazu. Also, das erfordert Mühe, das erfordert Fingerspitzengefühl, Sensibilität, aber eben nicht Lautstärke und beleidigt sein. Wenn ihr das nicht wollt, dann bin ich beleidigt, dann ziehe ich mich zurück. So kann man auch Macht ausüben. Und als ich so mittendrin war, ist mir was, das Nächste mich auch begegnet. Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, überhaupt nicht auf dem Schirm, aber es ist immer gut, den Zusammenhang zu lesen. Und kurz, ein bisschen später, Kapitel 15, die ersten Verse, schreibt Paulus, wenn wir einen starken Glauben haben, ist es unsere Pflicht, die anderen in ihren Schwächen mitzutragen, anstatt selbstgefällig nur an uns selbst, an uns zu denken. Jeder von uns soll seinem Mitmenschen zu Gefallen nehmen. natürlich im guten Sinn. Und das heißt so, dass damit die Gemeinschaft gefördert und die Gemeinde aufgebaut wird. Gott, der Geduld und Mut schenkt, ich schreie hier, brauche ich, gebe euch, dass ihr alle gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Dann werdet ihr alle einmütig und wie aus einem Mund Gott den Vater, Gott, die Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Also an Deutlichkeit lässt das für mich nicht zu wünschen übrig. Das bereinigt das. Und mit solchem Vorzeichen, glaube ich, können wir auch uns unseren Spannungsfeldern, Erwartungen stellen. Da können wir über die Themen reden, die uns am Herzen liegen. Wir haben letztes Jahr einiges benannt, auch auf den Tischen. Ich habe das noch so, ob das Kreuz- und Querarbeit ist, ob das Gottesdienstgestaltung ist, ob... Und ich glaube, das gibt noch viel mehr, über das wir hier reden könnten und vielleicht reden müssen. Mit solchen Vorzeichen können Erwartungen benannt werden, ohne dass sie den anderen wehtun müssen. Sie können geteilt werden, modifiziert, korrigiert und sie können, ich unterstreiche das noch einmal, fruchtbar werden. Fruchtbar für das Ganze. Warum? Weil es dann mich nicht mehr um uns selber geht. Nicht um mich, um meine Meinung, um meinen dicken Kopf, sondern darum, was der Ehre Gottes dient. Und was, Moment, was dient diese letzten drei Fragen als Zusammenfassung dessen? Was dient zur Ehre Gottes? Was fördert die Gemeinde? Was stärkt die Verbindung zueinander? Das sind für mich dann die Vorzeichen aus dem, was Paulus uns sozusagen ins Sternbuch schreiben möchte. Was dient zur Ehre Gottes? In unserem Tun, in unserem Lassen. Was fördert die Gemeinde im Tun und Lassen? Was stärkt die Verbindung zueinander im Tun und Lassen? Da möchte ich ran. Da möchte ich lernen. Und da möchte ich im guten Sinne erwarten. Von euch? Nein. Verkehrte Reihenfolge. Von mir, von Gott, von euch. Und dann passiert etwas. Ich glaube dran. Ich bete mit uns. Jesus Christus, du bist Herr der Gemeinde. Das sagt sich so einfach. Aber ich merke auch, wir sind so unterschiedlich. Mit Erwartungen, mit Vorbehalten, mit Ängsten und Spannungen. All das bringen wir mit. Und trotzdem hältst du das mit uns aus. Und du mutest es uns zu, dass wir miteinander klarkommen, dass wir miteinander in der Spur bleiben, in deiner Spur, dass wir dir nachfolgen, dass wir uns nicht verzetteln, nicht auseinander dividieren lassen und nicht verschütt gehen. Und dann siehst du jeden Einzelnen von uns mit unseren Bedürfnissen und Erwartungen und du fügst uns ein. Und du sagst dich, das reicht. Da ist schon genug Spannungspotenzial drin, sondern du willst bauen, Gemeinde bauen, du willst Menschen retten, du gibst uns einen Auftrag. Herr, mach du uns frei, frei für dein Reden, frei füreinander und frei von all dem, was uns gefangen hält. Schenk du uns den Blick auf dich und wir möchten dir wirklich frei, ganz gerne nachfolgen. Und zwar miteinander. Wir möchten auf keinen verzichten. Herr, befreie du uns von Vorbehalten, von falschen Erwartungen, von dem, was uns